ARD Sounds.
Im Moment hat die Ukraine auf der operativ-strategischen Ebene das Momentum für sich gewonnen. Messbar bedeutet Versorgungsengpässe, messbar bedeutet Rationierungen von Treibstoff und so weiter und so fort. Ob das jetzt quasi nachhaltig ist, wird man sehen.
Der Offizier und Historiker Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
Die Ukraine versetzt Russland empfindliche Schläge, vor allem die Ölindustrie leidet.
Auf der Krim und in angrenzenden russischen Regionen wird der Kraftstoff knapp.
Wir schauen aber vorher auf die Lage im Iran-Krieg. Und da sieht es nach Bewegung aus im Verhandlungspoker Washington-Teheran.
Und schlechte Nachrichten für Fischstäbchenliebhaber. Ein neues geplantes Sanktionspaket der Europäischen Union bedroht die fischverarbeitende Industrie in Deutschland. Hallo, ich bin Constanze Semide aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 12. Juni um 16 Uhr. Ja, die Fischstäbchen müssen noch warten bzw. auftauen. Wir schauen erstmal auf den Iran und den Stand der Dinge dort. Wir haben es ja heute früh in unserer kurzen Machtfragen-Morgenausgabe gehört. Donald Trump hat die massiven Angriffe auf den Iran, die er selbst angekündigt hatte, wieder zurückgenommen. Und er hat gesagt, eine Verhandlungslösung stehe ganz kurz bevor. Das wäre dann die 39. Ankündigung dieser Art, oder?
Genau. 38 Mal hat die CNN bis gestern gezählt. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Nun also keine Angriffe, sondern doch wieder Verhandlungen.
Wie realistisch oder unrealistisch ist es denn diesmal?
Also der Iran hat erst dementiert, dass es derartige Fortschritte gibt. Aber hört, hört, nun hat er doch erklärt, dass es einen Entwurf für ein Abkommen gibt, wie die USA und der Iran den Krieg beenden können.
Und was steht da drin?
Da gibt es bislang nur iranische Medienberichte. Dort heißt es, es gebe eine Absichtserklärung. Die eine, Zitat, dauerhafte und sofortige Einstellung der Kampfhandlungen an allen Fronten einschließlich im Libanon vorsieht. Und dann, so heißt es weiter, dann würden 60 Tage angesetzt für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und die Aufhebung aller amerikanischen Sanktionen gegen den Iran und über die Freigabe von eingefrorenen iranischen Finanzen in Milliardenhöhe. Insgesamt handelt es sich laut dem Iran um 14 Punkte, die der Text umfasst.
Das ist ja schon recht konkret alles.
Ja, aber Curb Your Enthusiasm, um mal einen amerikanischen Comedy-Klassiker zu zitieren, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghai, der wird mit den Worten zitiert, die Regierung in Teheran habe nicht besonders viel Vertrauen in die US-Seite, denn die würde ihre Positionen immer wieder verändern.
Also Ankündigung 40 und folgende?
Nennen wir es mal einen etwas konkreteren Schritt, mit etwas mehr Inhalten. Der erwähnte Text wird als ein Rahmenabkommen bezeichnet, der erstmal die Grundlage bilden soll für weitere Gespräche. Also schön Schritt für Schritt. Aber das Rahmenabkommen könnte dann auch die Grundlage bilden für zumindest so viel Vertrauen, dass die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet wird.
Gut, also wie schon so oft, abwarten. Lass uns mal in die Ukraine schauen. Dort hat sich in den letzten Tagen oder Wochen ja auch einiges getan, was auf eine mögliche Annäherung beider Seiten hindeuten könnte. Mit dem offenen Brief von Präsident Zelensky angefangen, den er Ende letzter Woche an Russlands Staatschef Putin geschrieben hat und nochmal Friedensverhandlungen angeboten hat.
Ja, aber ich würde es eher einen schwierigen Brief nennen. Der Text im Wortlaut war voll mit persönlichen Schmähungen an den Adressaten. Also ich weiß nicht, wie groß die Hoffnungen wirklich gewesen sind, damit in Moskau ein ja prima gerne lass treffen hervorzurufen.
Aber es sieht doch schon so aus, als ob sich die Europäer bemühen, eine Tür für Gespräche zu öffnen, oder?
Direkt nach Veröffentlichung des Briefes hat sich Zelensky mit den Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, Merz, Macron und Starmer, in London getroffen. Und dabei wurde, so hieß es, eine europäische Haltung zu Russland und zu Gesprächen über ein Kriegsende abgestimmt.
Apropos europäische Haltung. Ich habe gerade gelesen, dass Polen und Italien nicht begeistert waren, dass sie zu dem Treffen nicht eingeladen waren.
Nein, sie waren ganz und gar nicht begeistert. Und der polnische Ministerpräsident Tusk hat gleich gesagt, Vereinbarungen, an denen Polen nicht beteiligt ist, die würden von Polen auch nicht respektiert.
Und wie hat Moskau auf dieses Treffen reagiert?
Der stellvertretende Außenminister Galusin hat gestern in Moskau die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens empfangen und ihnen bzw. ihren Regierungen eine destruktive Politik vorgeworfen im Ukraine-Krieg. Berlin, Paris und London würden die Führung in Kiew ermutigen, so hieß es, den Krieg gegen Russland fortzusetzen. Und zwar mit direkter Unterstützung einer westlichen Koalition.
Ja, Russland schmerzt dieser Krieg jetzt auch zusehends, oder? Wir haben es ja eingangs gehört, Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer hat bei NTV gesagt, das Momentum liege bei der Ukraine.
Ja, er schränkt zwar auch ein, dass die Ukraine extrem unter Druck steht an der Front in Kostjantynivka im Osten des Landes. Diese wichtige Stadt droht in Kürze an russische Truppen zu fallen, was strategisch ein echter Schlag für die Ukraine wäre. Okay, kleiner Exkurs, zurück zum Momentum. Da sagt Reisner jedenfalls, dass es die Ukraine in den letzten Wochen geschafft habe, die Logistik in den besetzten Gebieten anzugreifen, bis hinunter auf die Krim.
Wie ist der Ukraine das gelungen?
Reisner sagt, vor allem durch den Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz und Drohnen, so sei das russische elektromagnetische Störfeld überwunden worden. KI spielt übrigens eine Riesenrolle in dem Krieg. Er erwähnt es auch an anderer Stelle. Da sagt er, die Ukraine verwende unter anderem Aufklärungssysteme von der Firma Palantir, die Satellitenbilder in extrem kurzer Zeit auswerten können. Wir hören ihm mal kurz zu.
Die Ukraine kann aufgrund des Umstandes, dass sie es geschafft hat, ihre Produktion gemeinsam mit Europa so zu skalieren, dass sie quasi in der Lage ist, auch jeden Tag hunderte Drohnen Richtung Russland zu senden. Mittlerweile tatsächlich einen massiven Druck aufrechterhalten auf die Erdölproduktionsstätten, auf die kritische Infrastruktur der Russen. Und das spürt man auch. Was die Russen noch rettet, ist zum Teil der Umstand, dass eben der Preis pro Barrel Öl ansteigt aufgrund der Situation im Nahen Osten. Aber man sieht, dass die russische Wirtschaft hier massiv unter Druck kommt. Und das ist der Versuch der Ukraine in den nächsten Monaten, die Russen so weit zu bringen, dass sie bereit sind, tatsächlich zu verhandeln. Denn die Ukraine weiß, dass wenn sie das nicht schafft bis im Herbst, dann kommt die nächste strategische Luftkampagne der Russen, wo man dann versucht, quasi dort quasi weiterzumachen, wo man aufgehört hat, nämlich bei der Zerstörung der kritischen Infrastruktur. Und der letzte Winter war bereits unglaublich hart für die Ukraine.
Also die Ukraine hat ein kleines Zeitfenster momentan.
Ja, und das nutzt sie und es ist für Russland spürbar. Auf der besetzten Krim bekommen die Bewohner kaum noch Treibstoff derzeit. Auch mit Bezugsschein wird es offenbar immer schwieriger. Und dann fahren sie über die Kertschbrücke nach Krasnodar in Russland. Und da gibt es mittlerweile auch schon Kraftstoffmangel. Die Ukraine greift auch die Zufahrten auf die Krim immer wieder an. Sie will die Halbinsel isolieren und den russischen Nachschub abschneiden. Und das hat Folgen für die Bewohner. Unser Korrespondent in Kiew, Florian Kellermann, hat sich da umgehört.
Anastasia, 32 Jahre alt, ist derzeit viel zu Fuß unterwegs. Oder wenn nötig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ihr Auto steht still, schon seit einer Woche. Alle seien derzeit wütend über die Benzinkrise auf der Halbinsel Krim, erzählt sie. Vor allem diejenigen, die nicht aufs Auto verzichten können. Meine Bekannten sind gezwungen, jeden Abend nach einer Tankstelle zu suchen, sich in die Warteschlange zu stellen und 3 bis 4 Stunden, manchmal bis Mitternacht zu warten, damit sie am nächsten Tag arbeiten können, weil sie bei der Arbeit aufs Auto angewiesen sind und fast ständig am Steuer sitzen. Anastasia ist in einem Logistikunternehmen angestellt und lebt schon immer auf der Krim. Ihren Nachnamen möchte sie nicht veröffentlicht sehen. Wer endlich an der Zapfsäule angekommen ist, dürfe maximal 20 Liter tanken, sagt sie. So war es zumindest in den vergangenen Tagen, denn die Lage spitzt sich laufend zu. Aus Sewastopol an der südwestlichen Spitze der Krim hieß es am Donnerstag, es gebe gar kein Benzin mehr. Einige Firmen bekommen Wertmarken für Benzin zugeteilt, die, so berichten Medien, zum Teil auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft würden. Viele fahren jetzt auf das russische Festland, um dort zu tanken. Denn über die Krimbrücke darf man 100 Liter Flüssigkeit transportieren, darunter auch Benzin. Manche fahren da sehr oft hin und her, um das Benzin hier zu verkaufen. Wenn man von der Krimbrücke Richtung Kertsch fährt, sieht man diese Leute mit ihrer Ware am Seitenstreifen stehen. Die Polizei versucht das zu unterbinden, weil das verboten ist. Der Benzinengpass auf der Krim ist ein Nebeneffekt des Kriegs. Die Ukraine greift mit Drohnen immer erfolgreicher die Straße an, die Russland mit den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine verbindet, vor allem mit dem Gebiet Cherson. Ihre Hauptziele sind Militärfahrzeuge und Tanklastwagen, die russische Truppen dort beliefern. Über diese Straße und das Gebiet Cherson versorgt Russland auch die Krim maßgeblich, also von Norden her. Vor 2022 konnte Russland die Halbinsel auch von Osten her versorgen, über die Brücke, die es von seinem Festland aus illegal gebaut hatte. Aber die Ukraine hat diese Brücke mehrfach angegriffen und beschädigt. Der Güterverkehr dort ist stark eingeschränkt. Nun arbeitet die Ukraine zusätzlich darauf hin, dass umgekehrt von der Krim nach Norden auch keine Güter mehr in die besetzten Gebiete der Ukraine gelangen. Sie beschoss die Landverbindung und Brücken mit Marschflugkörpern. Der ukrainische Militärexperte Andriy Kramarov im Radiosender NV. Die Krim befindet sich in der völligen logistischen Isolation. Und damit befindet sich eine große Menge an Militärgerät und Munition in der Isolation. Die Russen können das im Krieg jetzt nicht einsetzen. Für das russische Militär ist das eine gefährliche Situation.
Wird denn die Ukraine damit Erfolg haben, etwas längerfristig?
Das wird man sehen. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Reisner erklärt nochmal den Plan dahinter. Ob der jetzt aufgehen wird, das wird man, wie gesagt, sehen.
Das Ziel ist es, quasi Russland so unter Druck zu bringen, aber nicht zu überziehen, auch mit dem Druck, dass also Russland nicht quasi jetzt dann plötzlich irrationale Handlungen setzt. Stichwort, so wie wir das auch schon im Herbst 2022 gesehen haben, die Überlegung, nämlich taktische Atomwaffen einzusetzen, wo dann die USA das sehr ernst genommen hat. Aber das Ziel ist quasi, hier so den Druck zu erhöhen, dass Russland dann spätestens im Herbst sagt, okay, wir müssen bereit sein, jetzt quasi diesen Waffenstillstandsverhandlungen quasi nachzugeben, sonst erleiden wir bereits irreparablen Schaden, den wir quasi nicht mehr gut machen können.
Ja, und dieser Schaden wird offenbar immer größer. Die Ukraine hat in der russischen Region Tatarstan eine Raffinerie angegriffen und eine Gummifabrik, die für die Rüstung arbeitet. Tatarstan liegt 1500 Kilometer weit weg von der ukrainischen Grenze.
Ja, genau, zwischen Moskau und Jekaterinburg, also recht weit tief im Land. Und heute, am 12. Juni, wird normalerweise der Tag Russlands gefeiert, anlässlich der Gründung der Russischen Föderation 1991. Und der Bürgermeister der auch dabei getroffenen Industriestadt Nischnekamsk hat alle öffentlichen Veranstaltungen für diesen Feiertag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ähnlich ist es in Moskau, da sollten die Veranstaltungen auf dem Roten Platz stattfinden. Jetzt sind sie dem Moskauer Bürgermeister zufolge an einen Ort außerhalb des Stadtzentrums verlegt worden und in Innenräume, denn es sei ein Dutzend Drohnen in der Region abgeschossen worden.
Empfindliche Treffer, die Ukraine da erzielt.
Und weil wir ja am Anfang ein bisschen Optimismus, also sehr, sehr vorsichtigen Optimismus im Iran-Krieg verbreitet haben, wollen wir das am Ende beim Ukraine-Krieg jetzt auch tun. Ab Montag findet in Evian in Frankreich der G7-Gipfel statt, zu dem auch Selenskyj eingeladen ist. Und heute hat ein Vertreter der Bundesregierung gesagt, er sehe eine Chance, es könne sich erstmals langsam ein Fenster für Diplomatie öffnen.
Ja, okay, vorsichtiger zu formulieren geht kaum noch.
Ja, ich denke da an eine offene Packung roher Eier ganz unten in der Einkaufstasche.
Ja, apropos Essen. Ich habe da noch eine interessante Geschichte. Und zwar kam eben die Meldung, dass durch die EU-Sanktionen gegen Russland der Fisch knapp werden kann.
Genau, das nächste Sanktionspaket der EU gegen Russland, das kann nach Recherchen der Nachrichtenagentur dpa massive Konsequenzen haben für Hersteller von Fischstäbchen, Schlemmerfilets etc. Und natürlich für die, die das gerne essen. Die Brüsseler Pläne beinhalten nämlich, dass die Einfuhr von Alaska-Seelachs aus Russland in die EU innerhalb von 2 Jahren um die Hälfte reduziert werden muss.
Krieg der Fische?
Naja, wie immer geht es darum, Russlands Exportwirtschaft zu schaden.
Wie viel Fisch kommt denn überhaupt aus Russland?
Laut dem Thünen-Institut ist Russland der 4. Produzent von Meeresfisch weltweit und Deutschland in der EU der größte Abnehmer für Alaska-Seelachsfilet aus Russland. In Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden 2025 93.500 Tonnen gefrorenes Filet eingeführt.
Ja, Captain Iglo ist eigentlich Captain Ivan, hat der Kollege Thorsten Lange gerade gesagt. Ja, wird das denn Russland schmerzen?
Vermutlich weniger, als Brüssel es hofft. Denn laut dem Thünen-Institut wird Russland seinen Fisch dann eben in andere Weltregionen liefern. Es gäbe jetzt schon mehr Nachfrage als Angebot. Und die deutsche Fischindustrie würde unwiderruflich Schaden nehmen. Denn selbst nach einem Ende des Ukraine-Krieges, da würden dann die Fischstäbchen aus Fernost kommen und nicht mehr aus deutscher Produktion.
Ja, und damit hat das zarte Pflänzchen Optimismus schon wieder einen Dämpfer erhalten. Toll, Konstanze.
Na, einer muss ja der Bad Cop sein.
Das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz, bei mir im Studio war Konstanze Simidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.